Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Martina Schneibergova. Das Programm steht diesmal vollständig im Zeichen des Verkehrs. Beginnend mit der Raumfahrt über die Prager Stanzalbahn bis zu den Oldtimerfahrten. Denn der tschechische Astronaut Aleš Svoboda wird nächstes Jahr wahrscheinlich zur Internationalen Raumstation fliegen. Die Stanzalbahn auf dem Prager Petřín hat neue Kabinen und ist derzeit im Testbetrieb. Und in Nová Bystřice gibt es ein einzigartiges Oldtimer-Museum. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Kulturminister Ota Klempisch wird am kommenden Montag einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Gebühren für das tschechische Fernsehen und den tschechischen Rundfunk vorlegen. Dies gab Premier Andrej Babiš am Dienstag nach der Sitzung einer Arbeitsgruppe zur Reform der öffentlich-rechtlichen Medien bekannt. Laut Babiš wird das Kabinett am Montag über die genaue Summe beraten, mit der die beiden Sender künftig aus dem Staatshaushalt finanziert werden sollen. Der Beitrag werde fair sowie planbar sein und eine Inflationsklausel enthalten, so der Premier. Die Mitarbeiter des tschechischen Fernsehens bereiten laut Medienberichten einen Warnstreik vor, mit dem sie gegen den Vorschlag zur Änderung der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien protestieren wollen. Dieser soll am 22. Juni stattfinden, wie das Nachrichtenportal Deník N am Montag berichtete. Dem Server zufolge versicherte die Leitung des TV-Senders den Angestellten, den Protest nicht zu behindern. Deutschland wird weitere 300 Millionen Euro zur tschechischen Munitionsinitiative beitragen. Dies gab der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag bei einem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Jaromír Zuna bekannt. Laut Pistorius reicht diese Summe aus, um rund 50.000 Stück Munition für die Ukraine zu beschaffen. Die Firma Flughafen Prag hat ihren Nettogewinn im vergangenen Jahr um umgerechnet 33 Millionen Euro auf 132 Millionen Euro gesteigert. Dies gab das Unternehmen, das der Betreiber des Václav Havel Flughafens ist, am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Václav Havel Flughafen Prag zählte im vergangenen Jahr 17,8 Millionen Passagiere, 1,4 mehr als im Jahr 2018. Insgesamt 84 Fluggesellschaften waren im Laufe des Jahres am Flughafen tätig und boten Verbindungen zu 194 Zielen an. Die Zollbeamten in Brünn haben vergangene Woche 800 Kilogramm Kratom beschlagnahmt, das für den illegalen Vertrieb bestimmt war. Dies sei die größte jemals in Tschechien sichergestellte Menge, erklärte die Sprecherin der Ermittlungsabteilung der Generalzolldirektion Martina Kankova gegenüber der Presseagentur ČTK. Kratom steht in Tschechien auf der Liste der psychoaktiven Substanzen mit geringem Risiko. Erwachsene können es in lizenzierten Geschäften kaufen. Im vergangenen Jahr wurden 490 Tonnen Kratom nach Tschechien importiert. Das waren 134 Tonnen mehr als im Vorjahr. Die Regierung plant, den legalen Verkauf einzuschränken und den illegalen Handel konsequent zu bekämpfen. Im Kulturzentrum der Stadt Teplice wurde am Dienstag eine zweitägige Abschlusskonferenz zum deutsch-tschechischen Forschungsprojekt Archäotin – Archäologie im Welterbe – 10 Bergbaulandschaften eröffnet. Insgesamt 135 Experten aus Tschechien, Deutschland und England nehmen daran teil, um ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Seit dem Juli 2023 erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 7 Projektpartnern aus Tschechien, Sachsen und Bayern den prähistorischen sowie den mittelalterlichen Zinnbergbau in der UNESCO-Welterbe-Montanregion Erzgebirge Krušnohoří. Im Rahmen des Projekts entstand auch eine Wanderausstellung mit dem Namen Zinn und Sein, eine archäologische Spurensuche im Erzgebirge, die bis zum 28. Juni im Regionalmuseum in Teplice zu sehen ist. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es meist bedeckt, gelegentlich mit Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad.
Danke, Markéta, für die Nachrichten. Das Warten hat offenbar bald ein Ende. Der tschechische Astronaut Aleš Svoboda wird wahrscheinlich im kommenden Jahr zur Internationalen Raumstation fliegen. Zuletzt war 1976 ein Tscheche im All. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
Es wird konkret. In der zweiten Jahreshälfte soll Aleš Svoboda ins Weltall fliegen. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat am Montag mit dem US-amerikanischen Weltraumunternehmen VAST eine Vereinbarung unterzeichnet, die Tschechien einen Platz bei dem geplanten Flug zusichert. Svoboda soll demnach als Pilot fungieren und dem misst er große Bedeutung bei.
Dass Tschechien in der Besatzung die Rolle des Piloten haben wird, ist absolut fundamental. Weltweit gibt es nur 2 Dutzend Piloten für das wiederverwendbare Raumschiffmodul Crew Dragon. Und aus Europa stammen, soweit ich weiß, nur 2.
Damit wird Svoboda eine hohe Verantwortung für die Sicherheit des Fluges tragen. Sein Training als Reserveastronaut hat der Armeepilot in den vergangenen 2 Jahren in Köln absolviert. Nun erwartet den 39-Jährigen eine wesentlich intensivere Vorbereitung. Gegenüber den Reportern des tschechischen Rundfunks erläuterte er.
Das Ganze wird vor allem in den USA stattfinden. Dazu gehören Schulungen bei SpaceX, der NASA und weiteren Partnerorganisationen. SpaceX ist dabei, weil es das Raumschiff Crew Dragon sowie die Trägerrakete Falcon 9 liefert. Also verläuft ein großer Teil des Trainings bei diesem Unternehmen. Die NASA wiederum hat ihr Trainingszentrum in Houston in Texas, wo die Astronauten auf die ISS vorbereitet werden.
Der Flug wird die erste kommerzielle Mission des Unternehmens VAST zur ISS sein. Das Kommando hat der Franzose Thomas Pesquet. Weiter schildert Svoboda.
Es wird sich um eine 4-köpfige Besatzung handeln. Die Vereinbarung mit VAST hat Frankreich vergangene Woche bekannt gegeben. Nun ist es noch nötig, die letzten Teilnehmer unserer Besatzung aufzufüllen. Und dann geht der Vorschlag an das internationale Board, dem die NASA vorsitzt. Dort muss die Besetzung genehmigt werden.
Die Entscheidung der ESA für die tschechische Beteiligung wurde am Montag in einer hochkarätig besetzten Pressekonferenz im Planetarium in Prag präsentiert. Dabei waren Premier Andrej Babiš, Vizepremier Karel Havlíček, Verteidigungsminister Jaromír Zuna und Bildungsminister Robert Plaga. Havlíček informierte, dass Tschechien sich den Weltraumflug 2 Milliarden Kronen, also umgerechnet 83 Millionen Euro, kosten lasse. Das Geld kommt aus den Töpfen der Ministerium für Verkehr sowie für Verteidigung. Und Premier Babiš betonte, dass die Investitionen in Weltraumaktivitäten zugleich Investitionen in die Zukunft des ganzen Landes seien. 2 Wochen wird die Mannschaft auf der ISS sein. Ihre Hauptaufgabe seien wissenschaftliche und technologische Versuche, wie der Direktor der Sternwarte in Brünn, Jiří Dušek, beschreibt.
Die Experimente betreffen vor allem Fragen der Biologie, etwa des menschlichen Körpers. Es gibt zum Beispiel Versuche zur Stressbelastung oder mit KI-Modellen zur körperlichen Reaktion. Die technologischen Experimente beziehen sich etwa auf Nanoroboter und ihr Verhalten in kosmischer Umgebung oder auf die Krebsforschung.
Aleš Svoboda wird der erste Tscheche auf der ISS sein. Im Universum war hingegen schon ein Landsmann vor ihm. Wladimir Remek hat 1976 8 Tage im All verbracht. Am Montag sagte er über die kommende Flugbesatzung.
Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie Ihr geplantes Programm erfüllen können und dass Sie heil zurückkommen. Für die Reise habe ich Ihnen ein Abzeichen übergeben, das ich vor 50 Jahren selbst an meinem Raumanzug getragen habe. Wenn Aleš Svoboda es wirklich mit nach oben nimmt, werde ich das Gefühl haben, dass ich noch einmal losgeflogen bin.
Musik sowie die aktuellsten Neuigkeiten zur tschechischen Weltraummission. Passend zum Thema können Sie sich gern noch einmal unseren Sprachkurs mit allen Vokabeln rund um Raumfahrt, Kosmonaut und Astronaut anhören. Zu finden auf deutsch.radio.cz. Seit fast 2 Jahren ist eines der beliebtesten Prager Touristenziele geschlossen, die Stanzelbahn Audenpetschin. Wer jetzt aber auf dem Hügel in der tschechischen Hauptstadt flaniert, erblickt vielleicht schon die neuen Kabinen für die Bahn bei einer der Testfahrten. Mehr nun von Till Janze.
Ende Mai fuhren die neuen Kabinen der Stanzelbahn erstmals auf den Prager Petschin hinauf und wieder hinunter. Es ist der Testbetrieb, erst später folgen die regelmäßigen Probefahrten.
Die Kabinen sind noch nicht fertig, so fehlen bisher zum Beispiel die Sitze. Auch wurde die Schutzabdeckung einiger elektronischer Geräte abgenommen. Auf den ersten Blick wirken die Kabinen aber sehr frisch, offen und luftig. Und was für die Nutzer am wichtigsten ist, die Wagen sind großzügig verglast, sodass der Blick schön schweifen kann.
Das sagte der stellvertretende Oberbürgermeister Jaromír Beránek, der im Prager Magistrat für den Verkehr zuständig ist, als er die neuen Kabinen in Augenschein nahm. Seit September 2024 wird die Stanzelbahn erneuert. Vor allem waren die Schienen veraltet und wurden zudem in dem Jahr durch extreme Regenfälle in Mitleidenschaft gezogen. Zugleich entschieden sich die Verkehrsbetriebe für einen Austausch der Kabinen. 40 Jahre lang war die dritte Generation im Einsatz. Für die vierte Generation wurde ein neues Design entworfen. Die beiden gut 12 Meter langen Wagen jeweils haben 100 Steh- und 19 Sitzplätze. Und Spaziergänger auf den Petschin können sie derzeit mit etwas Glück auch schon die rund 500 Meter lange Strecke entlangfahren sehen. Daniel Schabík ist Sprecher der Prager Verkehrsbetriebe.
Das sind bisher nur Testfahrten, die die Herstellerfirmen brauchen, um alle technischen Systeme abzustimmen. Sobald wir das Eignungszertifikat für beide Wagen erhalten, können wir mit den Probefahrten beginnen. Dabei muss jeder Operator der Seilbahn mindestens 240 Stunden ableisten.
240
11 solcher Operatoren gibt es, die künftig über den Betrieb wachen sollen. Dadurch seien die Kabinen dann im Probebetrieb deutlich häufiger unterwegs als im jetzigen Testbetrieb, so der Sprecher weiter. Denn Ende September soll bereits der Fahrgastbetrieb aufgenommen werden, so die Pläne. Gebaut wurden die Wagen vom Weltmarktführer in Sachen Seilbahnen, dem österreichisch-schweizerischen Firmenkonsortium Doppelmayr-Garaventa.
Es sind komplett neue Wagen. Die dritte Generation hatte hingegen noch das Fahrgestell der ersten Generation. Eine wichtige technische Änderung betrifft die Bremsen. Die alten Kabinen wurden am Bremsseil gestoppt, nun wird an der Schiene gebremst.
Erläutert Pressesprecher Schabík. Die Kabinen hat die renommierte Designerin Anna Marešová aus Prag entworfen, die etwa auch für den Look der neuen Seilbahn auf den Jeschtet verantwortlich ist. Verkehrsbürgermeister Beránek ist jedenfalls froh, dass die alten Kabinen auf dem Petschin nun ausgedient haben.
Die vorherigen Wagen waren von 1985 und in gewisser Weise ein Hybrid, weil einfach eine neue Karosserie für die alte Technik genutzt wurde. Jetzt wurde auch die Technologie komplett geändert und wir haben vollständig neue Wagen, die hoffentlich weitere 50 Jahre ohne größere Eingriffe halten.
Die neuen Kabinen und die Modernisierung der Strecke kosten etwa 273 Millionen Kronen, umgerechnet über 11 Millionen Euro. Im Übrigen war die Bahn auf dem Petschin im Jahr 2023, also vor Beginn des Umbaus, das beliebteste Besucherziel in ganz Tschechien, noch vor der Prager Burg oder der Karlsbrücke.
Till Janze war das mit einem Bericht über die neuen Kabinen der Prager Stanzelbahn Audenpetschin. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Das kleine Städtchen Nová Bystřice liegt nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Es gilt als die älteste Ortschaft in Südböhmen. Doch nicht nur denkmalgeschützte Gebäude locken Besucher an, sondern auch das dortige Oldtimer-Museum. Es handelt sich um die größte Sammlung von US-amerikanischen Straßenkreuzern im östlichen Mitteleuropa. Alle weiteren Infos dazu von Till Janzer. Sie hören eine Wiederholung vom November vergangenen Jahres.
Reiseland Tschechien.
Auch weitgereisten Oldtimer-Fans dürfte diese Sammlung den Atem verschlagen. Im südböhmischen Nová Bystřice zeigt ein privater Sammler viele Dutzend historische Autos aus den USA. Natürlich kann das Museum nicht mit den größten Häusern seiner Art mithalten, wie etwa dem Bugatti-Museum im elsässischen Mühlhus oder dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Dafür sind die Straßenkreuzer aus Übersee liebevoll eingefügt in einzigartige historische Kulissen. Dieses Museum Veterano befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik. Gegründet wurde es von Pavel Janausch. Im Interview für Radio Prag International schildert er seinen Weg vom Sammler zum Museumseigentümer.
Každý sběratel dříve nebo později narazí ne na strop.
Jeder Sammler erreicht irgendwann die Grenze zwar nicht für die Zahl der Objekte, aber für die Möglichkeit ihrer Unterbringung. Zum Glück überlegte der Bürgermeister von Nová Bystřice zu der Zeit gerade, was mit der verlassenen Fabrik fast im Zentrum der Stadt, die bereits einige Jahre verfiel, geschehen solle. Und so kam eins zum anderen. Da ich selbst aus Nová Bystřice komme und den Bürgermeister gut kannte, vereinbarten wir recht schnell, dass meine wachsende Sammlung ihr künftiges Heim in dieser ehemaligen Fabrik finden wird.
Die Sammlung hat Pavel Janausch komplett eigenständig aufgebaut. Sein Vater besaß zwar einige tschechoslowakische Oldtimer der Marken Praga oder Tatra, doch in diese Richtung wollte der Sohn nicht weitergehen, denn hierzulande wäre er nur einer unter vielen gewesen. Oldtimer aus Übersee sind hingegen in Tschechien eher selten und vor allem gab es damals kein Museum dieser Autos. 2012 jedenfalls kamen Janausch und der Bürgermeister überein. Und nur zwei Jahre später eröffnete das Museum Veterano. Das bedeutet, dass im Moment gerade die 11. Saison läuft.
Upřímně, v roce 2012...
Ehrlich gesagt habe ich 2012 nicht geglaubt, dass wir das Museum bis zu seiner heutigen Gestalt bringen könnten. Das betrifft sowohl den Fuhrpark an sich, aber auch die Kulissen und die ganzen zeithistorischen Gegenstände. Als wir das Museum eröffneten, erhielten wir eine kleinere Subvention. Die Voraussetzung war, dass wir die Rückflussdauer der Investition berechnen. In der optimistischsten Variante haben wir mit 8000 Besuchern pro Saison gerechnet. Tatsächlich kam im ersten Jahr, als uns noch niemand kannte, rund 15.000 Menschen, und zwar ohne, dass wir Reklame gemacht hätten. Da haben wir große Augen gekriegt. Niemand von uns hatte erwartet, dass es solch ein Interesse an einem gerade eröffneten regionalen Museum geben könnte, aber die Leute haben uns gefunden.
Und das Museum wird immer weiter ausgebaut. Vergangenes Jahr wurden dort zwei neue Säle eingeweiht, damit sind es nun 9. Dadurch stieg die Zahl der Exponate von 50 auf 70 an. Allerdings umfasst die ganze Sammlung mittlerweile fast 200 Wagen. Mehrere Dutzend Autos warten im Lager auf die Restaurierung. Sie sollen dann demnächst einige der Exponate ersetzen, die derzeit in den ehemaligen Fabrikhallen gezeigt werden. Im Museum Veterano spielen aber nicht nur die Autos eine Rolle, obwohl sie natürlich im Mittelpunkt stehen, sondern auch das Ambiente, in dem sie präsentiert werden. So parken einige von ihnen neuerdings in einer authentischen Straße von New York mit Nachtclubs, einer Tankstelle oder in der Werkstatt. Denn das zentrale Element ist ein Boulevard, den Pavel Janosch anhand von authentischen Fotos aus den Vereinigten Staaten von Amerika gestalten ließ.
Diese Straße ist praktisch die Zukunft des Museums, mit der zum Teil aber schon begonnen wurde. Wir wollten die Autos in ihrer natürlichsten Umgebung zeigen, und das ist schließlich eine Straße. Uns ist damit gelungen, dass sich die Besucher nicht nur die Wagen anschauen, sondern auch die Umgebung bestaunen, in der diese gezeigt werden. Unser Ziel war, ein harmonisches Ganzes zu schaffen. Wir wollten die Autos nicht vor eine weiße Wand mit Informationstäfelchen stellen. Stattdessen versetzten wir sie zurück in alte Zeiten.
Ein Highlight des American Boulevard ist etwa ein leuchtend blauer Big Special von 1947. Besonders häufig treffen die Besucher in dem Museum aber auf Wagen der Marke Lincoln. Und der Betreiber gesteht, dass er voll auf diese Modelle abfahren würde.
Diese Marke ist seit 1922 das Aushängeschild des Herstellers Ford. Damals setzte Henry Fords Sohn Edsel durch, eine Luxusbaureihe zu starten. Die Lincolns wurden zu einem progressiven Element der Firma. Sie sind ein klassisches Beispiel dafür, wie gute Autos gefertigt werden. Deswegen mag ich sie so sehr.
Und Janosch scheut auch fast keine Kosten, wenn es um Autos der Baureihe Lincoln geht. So erzählt er davon, dass er ein bestimmtes Modell lange gesucht habe.
Ich bekam dann die Möglichkeit zum Erwerb, obwohl der Wagen in keinem guten Zustand war. Wenn ein Auto schon auf dem Foto nicht gut aussieht, dann stellt man bei der Ankunft am Verkaufsort meist fest, dass es in Wirklichkeit noch schlechter um den Wagen steht. Die Restaurierung dieses Lincoln dehnte sich daher auf lange 5 Jahre aus und kostete mehrere Millionen Kronen, was wirklich viel ist. Und ich weiß mittlerweile, dass wir die Gesamtinvestition in diesen Wagen niemals bei einem Verkauf wieder herausbekommen würden. Mich stört das aber nicht, denn wir haben das Auto bis auf die kleinste Schraube restauriert und es ist jetzt eines der Schmuckstücke meiner Sammlung.
Ein weiteres Glanzstück des Museums ist ein Ford Continental Mark II. Zu seiner Zeit, Mitte der 1950er Jahre, war das Luxuscoupé das teuerste US-amerikanische Auto. $10,000 mussten die Interessenten hinblättern. Nur etwa 3000 Exemplare wurden von dem Wagen produziert. Aber auch US-Präsident Dwight D. Eisenhower und Elvis Presley oder etwa Frank Sinatra fuhren diesen Schlitten. Dass solche edlen Stücke nun in Südböhmen präsentiert werden können, hat auch mit den Kontakten von Pavel Janosch zu tun. Nach der Gründung des Museums ergaben sich nämlich neue Möglichkeiten. Er sei dadurch im Ausland nun bekannt und stehe mit unterschiedlichen Autoclubs US-amerikanischer Marken in Verbindung, sagt er.
Es handelt sich vor allem um solche Clubs in den USA selbst, die sich auf Lincoln, Dodge, Packard oder etwa Nash spezialisiert haben. Wir werden dort bereits als Institution und nicht mehr als Sammler wahrgenommen. Das heißt, dass wir nicht nur einander vertrauen, sondern freundschaftliche Beziehungen pflegen. Und so gelangen wir an Autos, die niemals der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden würden. Wir nutzen die Stellung unseres Museums dafür, mit ausländischen Partnern zu kooperieren. Manchmal wenden sie sich von selbst mit Angeboten an uns, die wir dann auch gerne nutzen.
Das Museum Veterano hat mittlerweile einen guten Ruf auch in der interessierten Öffentlichkeit. Die Zahl der Besucher steigt und lag im vergangenen Jahr bereits bei über 30.000. Rund 40% von ihnen kommen gerne und teils regelmäßig wieder, wie eigene Erhebungen gezeigt haben. Auch deswegen tauscht Pavel Janosch immer wieder seine Exponate aus. Ein Ziel ist nun aber auch, im benachbarten Österreich bekannter zu werden.
Wir wollen uns gezielt an die Menschen in Österreich wenden, dies liegt aber noch im Bereich der Pläne. Die Vorbereitung besteht darin, alle Text- und Informationsmaterialien ins Deutsche zu übersetzen. Im Anschluss wollen wir massiv Reklame machen, in einem Gebiet von Niederösterreich bis Wien auf der einen und Linz sowie St. Pölten auf der anderen Seite. denn die Entfernung zwischen Wien und Nova Bystrice entspricht etwa der zwischen Prag und unserer Stadt.
Zuvor soll jedoch das Museum um einen weiteren Saal von etwa 1000 Quadratmeter Größe erweitert werden, wie der Chef ausführt.
Dabei handelt es sich um eine freie Weiterführung unseres neu eröffneten American Boulevard. Ein solcher Boulevard soll ja nicht nur breit sein, sondern auch lang. Und diese Länge verpassen wir ihm nun.
Aber das ist immer noch nicht alles. Neuerdings sind auch Abendbesichtigungen geplant.
Von Seiten unserer Besucher wird das sehr begrüßt. Dafür müssen wir aber die gesamte elektrische Einrichtung umgestalten. Wir wollen nämlich, dass die Autos selbst ihre Geschichten erzählen. Daher müssen wir sie beschallen und beleuchten.
Und das würde noch mehrere Monate oder vielleicht noch ein Jahr dauern, so der Museumschef. Ein bisschen weiter in die Zukunft reicht ein weiteres Projekt. Es geht darum, dass Henry Ford mit seiner Massenproduktion die USA erst so richtig mobilisiert hat. 1914 führte der Hersteller die Fließbandproduktion ein. Der Ford T wurde damit zum ersten erschwinglichen Auto für die Masse. Und weiter sagt Janausch.
In vielen Automuseen der Welt findet man einen Ford T, das ist vielleicht sogar das bekannteste Auto der Welt. Und diese Museen zeigen auch unterschiedliche Artefakte aus Fords Fabriken, seinem Büro und so weiter. Aber nirgendwo gibt es eine funktionsfertige Replik eines Originalfließbands von Ford, die die Serienfertigung von Autos dokumentiert. Aber genau das wird es bei uns geben. Wir arbeiten daran.
In das Oldtimer-Museum in Nova Bystrice hat sie Till Janse eingeladen. Sie hörten eine Wiederholung vom November vergangenen Jahres. Und am Mittwoch wird Ihnen Till Janse die tschechische Nationalmannschaft vorstellen, die an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnimmt. Dabei hören Sie nicht nur die Meinung des Nationaltrainers Miroslav Koubek, sondern auch des Sportexperten Mikuláš Jáša. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.